Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet.
Guten Morgen euch allen. Ihr, die hier seid in unserem Gemeindehaus und ihr zu Hause vor dem Fernseher, vor dem Laptop. Ich freue mich, mit euch Gemeinschaft zu haben. Ich freue mich, dass wir verbunden sind, nicht nur elektronisch, sondern eben auch durch Gottes Geist. Echt cool. Wir sind unterwegs auf dem Jesus Trail, das hat Stefan schon gesagt, und haben in den letzten Wochen ja schon zwei Etappen erlebt. Jörg hat uns erzählt von Nazareth, der Heimatstadt von Jesus, wie er dort begonnen hat zu wirken und zu predigen. Und Konstantin letzte Woche hat sehr eindrücklich über die Hochzeit von Kana berichtet. Und jetzt sind wir unterwegs weiter Richtung Magdala. Geografiekenner unter euch werden sagen, Magdala, das kenne ich doch. Da bin ich doch schon mal vorbeigefahren. Das ist doch an der A4. Da! Magdala, zwischen Erfurt und Jena. Aber was macht denn Jesus dort in Thüringen? Ich muss euch enttäuschen, da war er dann zumindest damals noch nicht. Eigentlich geht es darum, um diesen Weg vom Kibbutz Lavi nach Magdala, auf dem Weg von Nazareth ganz am Anfang bis Kapernaum am Ende. Und Magdala liegt dort, wo der Weg auf den See Genezareth trifft. Magdala ist uns eigentlich nicht sehr bekannt und trotzdem vertraut das Wort, ich komme da nochmal gleich drauf. Aber was hat das mit dem Jesus Trail eigentlich auf sich? Wir wissen, haben es gehört, es ist ein Wanderweg. Und dieser Wanderweg gründet eigentlich auf einer Bibelstelle im Matthäusevangelium, in der es um einen Umzug geht. Und zwar ist das in Matthäus 4, Vers 12 und 13. Dort lesen wir, als Jesus hörte, dass Johannes gefangen genommen worden war, zog er sich nach Galiläa zurück. Allerdings blieb er nicht in Nazareth, sondern wohnte von da an in Kapernaum, einer Stadt am See im Gebiet von Sebulun und Naphtali. Der Jesus Trail als Wanderweg versucht diesen Umzug quasi in Etappen nachzubilden. Und man kann ihn gehen und wir haben gehört, Matthias Schwen ist ihn auch schon gegangen und hat uns auch ein paar Bilder gezeigt. Jesus ist auch unterwegs. Jesus weiß, wo er hin will. Und Jesus hat ein Ziel. Und dieses Ziel ist natürlich jetzt gerade mal Kapernaum. Aber er hat eigentlich ein viel größeres Ziel. Sein großes Ziel ist eigentlich, und das weiß er spätestens seit seiner Taufe, als Sohn Gottes nach Jerusalem zu gehen und am Kreuz zu sterben für die Schuld der Welt und uns zu retten und durch seinen Kreuzestod und die Auferstehung, ja, den Tod zu besiegen und uns Menschen und in unserer Welt Gottes Reich aufzurichten. Großes Ziel, sehr großes Ziel, ein ultimativer Auftrag. Der Weg nach Kapernaum ist auf diesem Weg nur ein Zwischenziel. Der See Genezareth, wo er dann in Zukunft die meiste Zeit verbringen wird, viel predigen wird, Wunder tun wird. Man könnte jetzt denken, und Magdala, das ist ja nun ein Zwischenziel zum Zwischenziel, nicht mehr als eine Übernachtungsstation. Ist das so? Nein, ich glaube nicht. Jesus ist überall hingegangen und wusste, wo er hingeht. Und er wusste, wen er da findet. Und er wusste, dass er einen Auftrag hat. Und sein Ziel an diesem Tag ist die Synagoge in Magdala und diesen anderen Auftrag, den er auch noch hat, zu erfüllen. Eine Zwischenbemerkung zu Magdala. Im Neuen Testament ist nicht explizit gesagt, dass Jesus dort gewesen ist. Wir finden keine Geschichte und Jesus kam nach Magdala und tat das und das. Aber er wird trotzdem da gewesen sein. Und das wissen wir ziemlich deutlich. Und es gibt zwei Gründe dafür, eigentlich drei Gründe. Die zwei Gründe, die ich als erstes nennen möchte, ist die Stadt Magdala selber. Heute ist Magdala ein kleines Dorf. Früher, zur Zeit Jesu, war es eine richtig große Stadt im Verhältnis für Galiläa. 37.000 Einwohner berichten uns die Historiker. Ein großer Markt, wo viel gehandelt wurde, auch überregional. Und Magdala hatte eine große Synagoge. Das weiß man seit gar nicht so langer Zeit. 2009 ist diese Synagoge entdeckt worden, ziemlich dicht am Ufer des Sees und ausgegraben worden. Und man kann sie heute sehen und besuchen. Das ist diese Ausgrabungsstätte. Sie war groß, sie war reichlich geschmückt, für eine große Stadt auch angemessen. Und da wollte Jesus hin. Das ist die Synagoge, die schon da war, als Jesus kam. Und wir können ziemlich sicher sein, dass Jesus irgendwie auf diesen Steinen gestanden hat. Jetzt könntet ihr natürlich sagen, jetzt hat Matthias gerade gesagt, eigentlich finden wir nirgendwo so eine Textstelle, er ist nach Magdala gegangen und hat da das und das getan. Aber ich weiß, dass er da war aus folgendem Grund. Der Bibelvers, der uns heute ein bisschen begleiten wird. In Matthäus 4, Vers 23 steht: Jesus zog durch ganz Galiläa. Er lehrte in den Synagogen, er verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden im Volk. Das war sein anderer Auftrag. Das war sein Auftrag auf dem Weg Richtung Jerusalem. Gottes Reich nahe bringen und heilen. An Körper, an Seele, an Geist. Und diese Heilung den Kranken und Leidenden zu bringen, deswegen war er auch dort. Aber warum eigentlich in den Synagogen? Ich möchte mal was zu der Synagoge sagen und dann, warum er da war. Die meisten von euch wissen im Groben, was ist eine Synagoge. Aber seit wann gibt es sie eigentlich und warum? Das hat etwas mit dem zu tun, was uns heute beschäftigt. Die ersten 800 Jahre des Volkes Gottes gab es eigentlich nur einen Ort, wo das Volk Israel Gott anbeten und ihm Opfer bringen konnte. Und das war zunächst die Stiftshütte und später dann, als er erbaut war, der Tempel Salomos in Jerusalem. Das war der Ort, da ging man hin, dort ist man Gott begegnet. Das war aber zu Ende im Jahr 597 vor Christus. Da wurde Jerusalem von Nebukadnezar, von den Babyloniern, erobert und der Tempel zerstört. Und das Volk ins Exil geführt. Da war kein Ort mehr für Anbetung, ein zentraler Ort. Und was jetzt? Wir wissen heutzutage, dass schon bald nach dem Exil, nach der Zerstörung des Tempels, möglicherweise schon in Babylon die ersten Synagogen entstanden sind, spätestens aber kurz danach. Damit man da, wo man lebt und auch wenn es im Exil ist, einen Ort hat, um seinen Glauben auszuüben. Synagogen waren und sind ein Versammlungsort für Gottesdienste, um die Schrift zu hören, um Gott anzubeten. Das sind sie heute noch. Und in dieser Form sind Synagogen auch der Vorläufer unserer heutigen Kirchen, wo wir Gottesdienst feiern. Die Synagoge hatte aber einen inneren, viel wichtigeren Zweck noch als einen äußeren Ort darzustellen. Und das hat mit der Geschichte Israels vor der Zerstörung Jerusalems zu tun. Synagogen sollten auch eine Absicherung sein, damit die Menschen an Gott dranbleiben, damit die Menschen Gottes Wort hören und nicht wieder von ihm abfallen und wieder Götzen anbeten. Denn das war die Ursache dessen gewesen, warum Jerusalem zerstört worden war. Wer im März im Gottesdienst war, erinnert sich vielleicht an die Predigt über Josia, den König Josia und seine Reformen. Und die Geschichte war folgende, ihr erinnert euch vielleicht, Bei Bauarbeiten im Tempel fand der hohe Priester im Tempel irgendwo in irgendeiner Ecke die völlig verstaubten Schriftrollen der Tora, des Wortes Gottes. Man wusste gar nicht mehr, dass sie da waren. Die waren völlig vergessen. Nicht mal der Hohepriester wusste das. So weit weg war Gottes Wort vom täglichen Leben und auch Gemeindeleben damals. Und er brachte diese Schriftrollen zu Josia und der kriegte die dann vorgelesen. Und was tat Josia? Er zerriss seine Kleider, weil ihm klar wurde, was da steht, das machen wir alles gar nicht. Wir sind die ganze Zeit von Gottes Wort abgeirrt. Und er hat hingeschickt zu einer Prophetin namens Hulda, um zu bitten, sie soll sagen, was das jetzt bedeutet. Und Hulda richtet Gottes Wort aus und da steht, siehe, ich will Unheil über Jerusalem und seine Bewohner bringen, weil sie mich verlassen und anderen Göttern geopfert haben. Nachlesen könnt ihr das im zweiten Buch der Könige im Kapitel 22. Eine spannende Geschichte. 30 Jahre nach dem Vorfall ungefähr ist das dann passiert und Jerusalem wurde erobert. Und als Juden in Babylon in Exil zur Besinnung gekommen sind, haben sie gesagt, das darf nie mehr passieren. Es darf nie mehr passieren, dass wir Gott verlassen. Wir brauchen einen Ort, wo wir gemeinsam Gottes Botschaft, Gottes Wort hören und wo wir gemeinsam Glauben leben lernen. Und hier haben wir eine ganz, ganz starke Gemeinsamkeit von Synagoge und christlicher Gemeinde. Die Gemeinde ist von Anfang an ein Ort des Gebets, ein Ort der Lehre, der Gemeinschaft und des Brotbrechens. Und die Gemeinde ist auch immer der Ort, der uns helfen kann, vom Glauben nicht abzuhängen, nicht bequem zu werden, Gott nicht zu vergessen und nicht andere Götter an seine Stelle zu setzen. Wie zum Beispiel jetzt in Corona-Zeiten. Gerade jetzt, wir brauchen Gemeinschaft. Wir brauchen Ermutigung, gegenseitiges Anspornen und Ermahnen. Manchmal auch Korrektur, dass wir uns nicht unser eigenes Weltbild basteln. Dass wir dranbleiben. Es gibt diesen schönen Spruch, allein gehst du ein. Und das trifft zu, es trifft auch heute zu. Allein gehst du ein und wenn du in letzter Zeit aufgrund der äußeren Umstände wenig Kontakt zur Gemeinde hattest, wenig Kontakt zu anderen Christen hattest, dann bleib nicht auf deiner Couch sitzen, nimm Verbindung auf die eine oder andere Weise, habe Gemeinschaft und wachse mit anderen gemeinsam im Glauben und habe Freude an Gott miteinander. Gerade jetzt. Okay, jetzt wissen wir, wozu eine Gemeinde gegründet worden ist und wozu sie da war und dass das viel mit uns zu tun hat. Die Frage, die man sich jetzt aber stellen kann, ist, warum ging Jesus in die Synagogen? Man könnte ja meinen, da muss er ja nicht mehr hin. Da sind doch die Leute, die Gott kennen, die an Gott glauben, die versuchen, auch im Glauben zu leben, so wie hier. In die Gemeinde muss er doch eigentlich nicht mehr gehen. Warum geht er nicht zu denen, die Jesus respektive Gott nicht kennen, die mit Gott nichts am Hut haben wollen, zu den Verlorenen? Ja, das hat er ja auch getan. Er ist zu denen gegangen, die ihn nicht kannten, die Gott nicht kannten, die ganz anders gelebt haben. Aber er ist immer wieder in die Synagogen gegangen. Es ist kein Grund, dass wir an Jesus glauben, an Gott glauben, dass wir versuchen, unseren Glauben zu leben, dass er meint, die habe ich ja im Sack. So ist es nicht. Im Gegenteil, er geht zu ihnen nach Magdala, später auch in Kapernaum. Und in Kapernaum wird er, das lesen wir im Lukas-Evangelium, dann auch zu den Leuten sagen, ich muss auch den anderen Städten die Botschaft von Gottes Reich verkünden, denn dazu bin ich gesandt worden. Und von da an verkündete er die Botschaft vom Reich Gottes überall in den Synagogen des jüdischen Landes. Und das ist auch heute so. In der Gemeinde, im Gottesdienst vorm Fernseher, Es ist kein Grund für Jesus, sich zurückzulehnen, sondern Jesus kommt zu uns. Er sucht uns. Denn einmal ist klar, es ist damals wie heute so. Da sind zwar einerseits die Leute, die Gott kennen und folgen wollen. Und es ist andererseits das Risiko, dass sich Gewohnheit einschleicht, dass der Gottesdienst zur Hülle wird und dass es einen Spagat, eine Diskrepanz gibt, die größer wird zwischen Gottesdienst am Sonntag und Leben in der Woche. Und dass der Spirit irgendwann verloren geht. Oder dass wir es so gewohnt sind, dass wir eigentlich gar nicht großen Erwartungen an Gott mehr haben. Und wenn du keine Erwartungen mehr an Gott hast, dann geh davon aus, dass er ganz nah ist, um dir etwas zu sagen. Ich mache jetzt etwas Komisches. Ich stelle euch mal 4 Typen von Synagogenbesuchern vor. Und ihr könnt überlegen, ob man die vielleicht auch in die heutige Zeit übertragen kann. Ich habe es bewusst etwas überspitzt gemacht. Aber nur, um Dinge deutlich zu machen. Da gibt es zum Beispiel als erstes, als Gottesdienstbesucher, den sogenannten Insider. Damals wird das ein Schriftgelehrter gewesen sein, vielleicht der Synagogenvorstand oder Leute, deren Familie schon immer in der Synagoge mitgelebt hat, an den Ritualen teilgenommen haben, immer dabei waren, ihre Kinder schon früh darin erzogen haben. Auch Leute ohne Funktion. Oder vielleicht ist das jemand wie ich, der hier mit dazugehört, so im Stammpersonal dabei ist, vieles kennt, mitarbeitet in der Gruppe oder zumindest lange kommt, vielleicht schon als kleines Kind mit in den Gottesdienst gegangen ist. Und ich weiß ja im Prinzip, worauf es im Glauben so ankommt. Ich weiß so ungefähr, was ist richtig, was ist falsch, was tue ich und was sollte ich besser lassen. Ich kenne die Themen, um die es da so geht. Ich kenne viele Bibelstellen, die typischen Geschichten. Und ich stehe recht fest im Glauben. Und das ist auch das, was Gott möchte eigentlich. Es ist toll, dass ich da einen Halt habe. Aber ich als Insider bin auch immer ein bisschen in der Gefahr zu sagen, irgendwie gehöre ich ja zu den Guten, zu denen, die Gott angenommen hat. Und ich weiß ziemlich genau, wer Gott ist und wie Gott ist. Ich kann das mit vielen Begriffen aus der Bibel beschreiben, die anderen Leuten gar nicht einfallen würden. Ich kenne die Abläufe, ich liebe die Zeremonien. Gut, Abendmahl und Worship haben wir damals in der Synagoge nicht gehabt, das haben wir halt heute. Aber ich mag das. Ich liebe die Gemeinschaft und ich gehe jedes Mal vom Gottesdienst nach Hause beschwingt für die Woche. Das ist der Insider. Es gibt eine zweite Gruppe, die nenne ich mal die Wolke 7 Christen. Das sind wir, die wir gerade eine tolle Zeit mit Gott erleben. Wir erleben in unserem Alltag sein Wirken, wir spüren seine Gegenwart, zum Beispiel auch im gemeinsamen Worship, im gemeinsamen Loblieder singen. Und ich höre, ich merke, dass er meine Gebete hört. Ich kann zu Leuten von Jesus reden, die reagieren da drauf, die kommen vielleicht mit in die Jugendgruppe oder in den Gottesdienst. Die Sonne scheint und irgendwie gehe ich auf dem Wasser. Und da gibt's diesen alten Spruch, ich habe so das Gefühl, ich gehe von Erfolg zu Erfolg, von Sieg zu Sieg. Viele von uns haben das schon mal erlebt, vielleicht schon häufiger erlebt, manche erleben es gerade jetzt. Und es ist ein wahnsinniges Geschenk Gottes. Wenn ich so ein Wolke 7 Christ bin, dann kann es mir passieren, dass ich denke, das wird immer so weitergehen. Es wird so bleiben und es wird immer nur nach oben und aufwärts gehen. Und ich verstehe manchmal überhaupt nicht, warum andere so viele Probleme haben, obwohl die doch Christen sind. Glauben die vielleicht nicht richtig? Die dritte Art von Gottesdienstbesuchern sind die Trostsucher. Da gibt es mehrere Gründe. Und Trost zu suchen in der Gemeinde ist immer was ganz, ganz Wichtiges auch. Gerade wenn ich einen aktuellen Anlass erlebt habe, der mir den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Und vielleicht geht's dir gerade so, zu Hause, wenn du hier bist. Eine Situation, die mich völlig aus der Bahn wirft, die viele Fragen auswirkt und alle Gewissheit und alle Hoffnung scheinen wie weggeblasen zu sein. Das sind die einen Trostsucher, weil gerade was passiert ist. Und dann gibt es die anderen Trostsucher, die das immer wieder machen müssen, weil in ihrem Leben irgendwie nichts gerade läuft. Das ist in der Synagoge so gewesen und das ist heute so gewesen und ist heute so. In der Synagoge damals wussten sie, ich gehöre ja zu Gottes Volk. Und ich weiß, wenn ich mich an seine Gebote halte, dann wird er mich behüten. Aber warum es mir dreckig geht, weiß ich immer noch nicht so richtig. Und als Christen würden wir sagen, ich weiß, dass ich geliebt von Gott bin. Ich weiß, dass ich angenommen bin, dass Gott Ja zu mir gesagt hat und ich habe Ja zu ihm gesagt. Und ich weiß, dass ich total abhängig von Gott bin, weil ich nichts aus eigener Kraft hinkriege. Und wisst ihr was? Das ist wahr. Das ist eigentlich die Wahrheit. Ohne Gott können wir nichts tun. Aber das ist halt die andere Seite, dass ich erlebe, ich bin immer nur in Problemen unterwegs. Mir geht es nicht gut. Mir geht es körperlich nicht gut. Mir geht es seelisch nicht gut. Meine Beziehungen laufen nicht rund. Und ich habe das Gefühl, irgendwie tauge ich zu nichts. Ich bin nichts wert und ich kann nichts. Manchmal habe ich mir das selber so ausgedacht. Häufig habe ich das früher gehört. Von Eltern, von Schulkameraden, von Lehrern, von Kollegen, vom Chef. Ich kann nichts, ich bin nichts. Und deswegen komme ich jede Woche in den Gottesdienst, weil ich Trost brauche, weil ich Bestätigung brauche, dass ich geliebt bin, weil ich Vergebung brauche, weil ich wieder schuldig geworden bin, weil ich Gottes Liebe erleben will und sie brauche, um die Woche zu überleben bis zum nächsten Gottesdienst, zum nächsten Sonntag. Ja, das ist so, das gibt es. Und es gibt einen vierten Typ, die nenne ich mal die Schiffbrüchigen. Wenn ich ein Schiffbrüchiger bin, dann bin ich krank, gemieden und oder mittellos, ohne Anerkennung, gehöre nirgendwo dazu, bin tief verletzt oder eingeschränkt. Der extreme Prototyp dafür ist Maria von Magdala. Magdala, Maria von Magdala, da begegnet uns der Begriff im Neuen Testament immer wieder. Nun ist das eine Frau, es könnte auch ein Mann sein und Marius könnte heißen. Aber Maria von Magdala ist so eine Schiffbrüchige. Im Lukas-Evangelium Kapitel 8, Vers 2 lesen wir, dass Jesus von ihr 7 Dämonen ausgetrieben hat. Nur so als Randbemerkung. Und ja, es gibt Dämonen, es gibt böse Geister und davon wird im Alten und im Neuen Testament berichtet. Von manchen Erscheinungen, von denen wir da hören, sagen Mediziner heute, na, das wird eher eine psychische Erkrankung oder eine neurologische Erkrankung wie Epilepsie gewesen sein. Aber es gibt auch das andere. Wenn wir von dem besessenen Gerasener lesen im Markus Kapitel 5, da gibt es diese Besessenheit von dämonischen Mächten. Und das Interessante ist, das wird auch immer wieder berechnet, die erkennen auch Jesus, wenn er ihnen begegnet. Jetzt soll es nicht um Dämonen gehen hier. Da habe ich überhaupt keine Kompetenz für, darüber Großes zu berichten. Mir geht es aber um Folgendes. Versucht euch mal vorzustellen, wie es Maria von Magdala gegangen ist. In welcher Situation sie sich befunden hat. Gequält, innerlich gequält, und häufig keine Kontrolle über ihr Leben zu haben. Vielleicht hat sie sich selbst verletzt. Vielleicht hat sie manchmal rumgeschrien, unkontrolliert. Vermutlich war sie zu keiner guten Beziehung fähig. Sehr wahrscheinlich wurde sie gemieden, sogar von ihrer eigenen Familie. Wer denn möchte denn auch schon etwas mit einer Verrückten zu tun haben? Und die Fremdwahrnehmung war so, die ist böse, die ist gefährlich, die ist gottlos. Oder auch, aus der wird bestimmt nichts mehr. Und ihr inneres Gefühl war Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, Leere und Schmerz. Und diese Schiffbrüchige war an dem Ort, wo Jesus hinkam. Vielleicht suchte sie an dem Tag Trost in der Synagoge, wenn man sie überhaupt reingelassen hat. Vielleicht aber auch wollte sie, wie alle anderen, Jesus erleben, von dem sie schon gehört hatte. Da gibt es einen neuen Prediger und der ist irgendwie anders. Wie könnte die Begegnung ausgesehen haben zwischen Jesus und Maria von Magdala? Sie wird nicht berichtet. Wird sie auf ihn zugekommen sein und gebeten haben, dass er ihr hilft? Wird sie vielleicht außen vor gelassen an oder in der Synagoge in der Ecke gestanden haben? Jesus wird sie gesehen haben. Jesus wird gewusst haben, was mit ihr los ist. Und Jesus hat sie geheilt, hat sie frei gemacht. Und von einem Moment zum anderen ist etwas passiert, was keiner erwartet hat. Auf jeden Fall ist Jesus ihr nicht ausgewichen, sondern Jesus ist genau auf sie zugegangen. Wisst ihr, man muss nicht von bösen Geistern besessen sein, um solche Situationen zu kennen, diese Schiffbrüchigen. Gequält sich zu fühlen, krank zu sein, von Menschen gemieden, Hoffnungslosigkeit und Leere zu empfinden. Die vier Typen. Insider, Wolke 7 Christen, Trostsucher und Schiffbrüchige. Ich weiß nicht, ob du dich einem von diesen Typen nah fühlst oder schon mal nah gefühlt hast. Es gibt auch die Situation, dass wir mal in der einen Situation stecken und mal in der anderen. So ist es übrigens auch bei mir gewesen. Irgendwann mal habe ich Jesus entdeckt und das war wie auf Wolke 7 sein. Auf einmal ihn zu hören, ihn zu fühlen, von ihm zu erzählen, also überzusprudeln vor Freude, ob die Leute das hören wollten oder nicht, aber ein tolles Gefühl. Und da ist auch was passiert um mich herum. Und mit der Zeit habe ich gelernt und bin in der Gemeinde gewesen, habe angefangen mitzuarbeiten und bin zum Insider geworden. Und ich lernte immer mehr über Gott und über Glauben. Und irgendwann dann ist es passiert, dann habe ich abgehängt. Dann war da irgendwie nichts mehr, dann hatte ich nicht mehr das Gefühl, da habe ich einen Gegenüber. Ich bin zum Schiffbrüchigen geworden. Und vielleicht bin ich jetzt gerade wieder auf dem Insider-Trip. Also wo du stehst, weiß ich nicht. Vielleicht fühlst du dich einem Typ nahe. Und diese Menschen hat Jesus im Ziel, als er in die Synagoge geht. Und er hat uns hier, dich da draußen, genauso im Blick und zu dir will er kommen. Und er will zwei Dinge bei uns erreichen. Er will klar machen, dass das Reich Gottes nahe ist und nicht nur klar machen, er will es bringen. Und er will die Leidenden und Kranken heilen. Was heißt denn das eigentlich? Das Reich Gottes nahe bringen. Und wie stellt sich Heilung dar für die vier Gottesdienstbesucher? Für den Insider heißt, dass Gottes Reich nahe kommt, dass Jesus uns sagt, hey, ich bin keine Theorie, ich bin keine Lebensweise, ich bin eine Person. Ich bin der praktisch erlebbare Fürst des Lebens. Und Jesus will sich uns zeigen und ansprechen und sagen, ich komme nicht, um euch zu unterhalten. Ich möchte bei euch wirken. Ich möchte euch herausfordern. Ich möchte mein Bild, das ihr von mir und von Gott habt, erschüttern und weiten. Ihr könnt mich nicht in eine Box packen. Ich bin viel größer. Ich möchte euch verändern, nicht nur bestätigen. Ich möchte euch in Gang setzen und durch euch die Welt verändern. Heilung heißt bei den Insidern, Gewohnheit und liebgewordene Abläufe können auch eine Krankheit sein. Aber wovon wir vor allem geheilt werden müssen, ist zu glauben, wir haben schon alles erlebt als Christen. Da kann nicht mehr viel passieren und so wird es weitergehen. Keine großen Überraschungen an Gott und das Leben mit ihm zu haben. Nein, Jesus will unsere Erwartungen wieder groß machen. Das ist das, was er bei den Insidern, beim Stammpersonal so vor sich hat. Die Trostsucher in der Synagoge und in der Gemeinde, denen bringt er das Reich Gottes so nah, dass er sagt, du, ich bin aber gekommen, damit du das Leben in Fülle hast, nicht nur ein bisschen. Wo steht es in Johannes 10, Vers 10? und du bist so wertvoll, dass ich für dich sterbe. Das ist kein Zufall. Du bist nicht zufällig gerade noch so reingerutscht in die Gemeinde. Und nichts kann dich aus meiner Hand reißen. Heilung heißt für den Trostsucher, Jesus krempelt deine Sichtweise um. Er sagt dir, du bist wunderbar gemacht. Das steht schon im Psalm 139. Du bist wunderbar gemacht. Sage bitte nicht, du bist nichts wert und du kannst nichts. Denn ich weiß es besser. Und wer das über dich sagt, der leugnet das, was Gott tut. So krass ist das. Und Heilung bedeutet, dass er mir beibringt, seine Kraft ist in mir mächtig. Er sagt, glaube mir und dein Leben wird viel mehr sein als Überleben. Und er will neue Hoffnung in mich hineinpflanzen. Die Wolke 7 Christen, braucht er denen überhaupt Reich Gottes zu bringen und Heilung zu bringen? Für Wolke 7 Christen, die fühlen sich Jesus ganz nahe und die werden Jesus auch ein Stück ähnlicher. Aber Jesus ähnlicher zu werden heißt auch, in Gottes Reich tiefer einsteigen heißt auch, es wird nicht nur ein Höhenflug sein. Früher oder später sind wir alle schon mit Leiden und mit dem Zwang zum Durchhalten konfrontiert worden. Und genau das ist Jesus ähnlich werden. Denn das hat er auch durchgemacht. Und Heilung heißt, ja, du sollst groß denken und du sollst groß glauben und du sollst Großes erleben. Aber sieh auch die, denen es nicht so geht. Hab sie im Blick. Hab Mitgefühl, lerne Mitgefühl mit denen, die am Kämpfen sind. Geh zu ihnen, wie Jesus zu ihnen gegangen ist. Begegne ihnen in Liebe und richte sie auf, wie Jesus es getan hat. Zum Beispiel die Schiffbrüchigen. Und dann die Schiffbrüchigen, dann Maria von Magdala. Wenn Jesus Maria von Magdala das Reich Gottes bringt, dann zeigt er ihr als erstes, du hast es vielleicht geglaubt, aber Gott hat dich nicht vergessen. Gott hat mich, seinen Sohn, gesandt und ich sage zu dir, der Geist des Herrn ruht auf mir und er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen, also genau dir, Maria und Marius, gute Botschaft zu bringen. Den Gefangenen, dir, zu verkünden, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen sollen und den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. So steht es in Lukas 4, Vers 18 und 19. Das war die Botschaft, die Jesus in Nazareth verkündet hat, als er vorgelesen hat aus dem Jesaja-Brief. Heilung ist für Maria eine ganz andere Nummer als vielleicht für andere, die anderen dreien. Denn hier geht es wirklich um krasse Heilung. Und macht euch klar, Jesus hat die Macht und Jesus hat den Willen, dich von schwerer Krankheit und Not zu heilen, von Gebundenheit und von bösen Geistern zu befreien. Jesus will dir dein Leben wiedergeben und deine Einsamkeit auflösen. Und er wird dir Gemeinschaft schenken. Gemeinschaft mit anderen, vielmehr aber noch Gemeinschaft mit sich. Und er wird dir einen Auftrag geben und einen Sinn fürs Leben geben. Das will er immer wieder tun. Das ändert sich auch über das Leben. Und das wird dich völlig erfüllen. Du wirst dich nicht mehr leer fühlen. Du wirst begeistert sein und du wirst wissen, wofür du lebst. Bei Maria, der er in Magdala begegnet, geht das so weit, dass Jesus sie von 7 bösen Geistern befreit. Aber das ist nicht alles. Er beruft sie als Jüngerin. Im Lukas-Kapitel lesen wir, dass sie mit anderen Frauen und den 12 Jüngern mit Jesus unterwegs war und sie nach Kräften auch materiell unterstützt hat. Und noch viel mehr. Diese gebundene Frau, gemieden, von bösen Geistern besessen, die hat er sich ausgesucht, um Kronzeugin zu werden. Von seinem Tod am Kreuz und von seiner Auferstehung. Und sie war diejenige, die es den Jüngern erzählen sollte. Und alte Quellen erzählen davon, dass sie sehr angesehen war und dass sie vielen Menschen in der Folge von Jesus erzählt hat. Ein neues Leben. Ich möchte zusammenfassen. Jesus hat ein Ziel auf dem Weg vom Kibbutz Lawi nach Magdala und auch heute noch. Und dieses Ziel bist du, bin ich und ist seine Gemeinde. Er will persönlich immer wieder zu uns kommen, der Sohn Gottes, der Retter der Welt, und uns persönlich begegnen. Er will Gottes Reich in unsere Mitte bringen. Und diese Größe und Schönheit Gottes Reich, das kennen wir noch gar nicht, glaube ich. Das ist viel größer als das, was wir uns vorstellen können. Er will unsere Krankheiten, unsere Nöte und unsere Seelen heilen und unsere Begrenztheiten aufbrechen. Er will uns freisetzen und einsetzen in unsere Berufung, seine Kinder zu sein und seine Zeugen zu sein, hier in Wetzlar und bis an die Enden der Erde. Und Jesus ist jetzt hier im Gottesdienst und jetzt hier bei dir zu Hause. Und er will dich und mich berühren, dein Leben verändern und weit machen, jetzt und hier. Sei offen für sein Wirken. Amen.
Wir hoffen, dass dich diese Predigt ermutigt und herausgefordert hat. Wenn du Fragen hast oder dich weiter mit uns connecten willst, dann schau doch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder nutze unsere Webseite feg-wetzlar.de. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.